Unser Leben besteht aus den unterschiedlichsten Wegen. Wir sind ständig unterwegs. Das ist der Arbeitsweg, der Schulweg, das ist ein Radweg, ein Wanderweg. Der Regenwurm, der ist auf dem Feldweg. Der Bücherwurm ist auf dem Holzweg. Der Beamte ist auf dem Dienstweg. Die Flasche ist auf dem Einweg und wenn sie Glück hat, auf dem Mehrweg. Nicht selten suchen wir den goldenen Mittelweg und manchmal stehen wir vor dem Scheideweg. Vor einiger Zeit war ich wandern und ich wanderte so fröhlich vor mich hin. Ich war alleine, da gibt es ja diese Markierungen, Wegmarkierungen für die Wanderwege. Und irgendwann, ich hatte Musik im Ohr, merkte ich, wo sind die Zeichen geblieben? Und weil das also eine Strecke war, die ziemlich gerade war, dachte ich, okay, die kommen irgendwann. Und irgendwann, spätestens an der nächsten Kreuzung, muss ich mir die Frage stellen, bin ich noch auf dem richtigen Weg und stimmt die Ausrichtung? Die Richtung meines Weges. Und die war falsch und ich musste umkehren. Ich bin einen Umweg von 1 bis 2 Kilometern gegangen. Darum soll es heute gehen, um unterschiedliche Wege. Welche Richtung hat dein Weg? Welche Ausrichtung hat dein Weg? Ich möchte jetzt einen Bibeltext lesen, um den es heute gehen soll, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 17. Eine Frage vorweg, darf ich mich heute hier frei fühlen, wie zu Hause? Das habe ich mir gedacht, dann bitte ich euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Lukas Evangelium Kapitel 17, ab Vers 11. Und es begab sich, als er, also Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen zu ihm: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort aktuell ist. Wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Könnt ihr euch setzen. Unterwegs mit Jesus. Wir wollen uns heute gemeinsam 4 unterschiedliche Wege in diesem Text anschauen. Der erste Weg ist ein Abweg. Jesus im Grenzgebiet. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, also er ist wahrscheinlich irgendwo im Norden von Israel, Jerusalem ist eher südlich gelegen, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Samarien und Galiläa. Normalerweise, wenn man vom Norden in den Süden geht, also alle Juden würden einen Umweg um Samaria machen, entweder durchs Jordantal oder am Mittelmeer entlang, aber sie würden nicht durch Samarien durchgehen. Aber genau das macht Jesus. Genau das macht Jesus. Jesus geht genau zu diesen Orten, wo wir sagen, das sind dunkle Orte. Wo wir sagen, das ist hoffnungslos, das ist eigentlich verloren. Da gibt es nichts mehr zu holen. Genau da geht Jesus hin. In diese Szenen, Milieus, Viertel, in diese Grenzgebiete geht Jesus. Gottes Gnade wirkt an überraschenden Orten. Gott wirkt da, wo wir nicht gedacht hätten, dass er ist. Und da begegneten ihm 10 Aussätzige. Ich weiß nicht, Grenzgebiet ist ja immer so ein bisschen suspekt. Vielleicht nicht so im Westen von Europa, vielleicht eher im Osten irgendwo. Wenn man so eine Grenze, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man über eine Grenze fährt, das ist immer so, was passiert jetzt? Ja? Werde ich jetzt angehalten oder von der Kamera überwacht oder sonst was? Und so ist es auch hier passiert etwas Seltsames. Da sind nämlich 10 aussätzige Männer. 10 aussätzige Männer begegnen Jesus. Ja, was heißt eigentlich Aussatz? Bei mir ist das so, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht bekomme, dann kriege ich Aussatz, dann setze ich aus. Vielen Dank, mir wurde vorhin vor dem Gottesdienst Kaffee angeboten. Jetzt bin ich frisch. Oder da gibt es doch dieses tolle Spiel, Familienspiel, Phase 10. Da kann man niemandem eine Aussatzkarte spielen. Ne? Der muss dann aussetzen. Und besonders lustig ist, wenn dann eine zweite Person diese Aussatzkarte spielt, dann muss die Person 2 Runden aussetzen. Was ist Aussatz? Aussatz ist, oder beziehungsweise man kann das nachlesen in 3. Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Aussatz ist ein Sammelsurium an den unterschiedlichsten Hautkrankheiten, auch Lepra. Lepra, das damals als unheilbar galt. Ein Aussatz kann so heftig gewesen sein, dass Leute wirklich von Kopf bis Fuß einen Hautausschlag hatten. Weiß nicht, wir kennen das hier gar nicht, aber wenn man sich mal Bilder anschaut, das sieht wirklich so aus, dass jemand wirklich geschlagen ist. Man hat den Eindruck, ein Mensch zerfällt förmlich. Und das bedeutete damals, diese Menschen mussten aussetzen aus dem Leben der Gesellschaft. Diese Menschen wurden isoliert. Und sie durften auch nicht am Kult teilnehmen. Übrigens, in diesen Stellen steht auch, dass Häuser Aussatz kriegen können. Das ist sehr, sehr spannend. Also auch Gegenstände können Aussatz kriegen, Häuser können Aussatz kriegen. Ich habe das nie verstanden, bis ich mich mal mit einem Maler unterhalten habe. Und der hat mir erzählt, wenn man die falsche Fassadenfarbe auf ein Haus aufträgt, wenn in dem Mauerwerk also überhaupt keine Luftzirkulation mehr stattfinden kann, also wenn das Ding vollkommen isoliert ist, dann kann Schimmel auftreten. Und der Schimmel kann das Haus so durchwachsen, dass das Haus wirklich abgerissen werden muss. Heutzutage noch. Also bitte nicht die falsche Farbe kaufen. Wer Aussatz hatte, der galt als unrein. Ja. Wenn ich das so die Beschreibung so im Text lese, dann erinnere ich mich an meine Zeit während meines Studiums. Da lebte ich in einer WG mit 5 Jungs und bin mir ganz sicher, jetzt im Nachhinein, die Dusche hatte Aussatz. Ja. Die war vollkommen verschimmelt. Also keine Reinigungsversuche waren erfolgreich. Die Dusche hatte Aussatz. Aussatz bedeutet im Grunde genommen unterm Strich, etwas ist unrein und unrein heißt, etwas ist inkompatibel mit Gott, sei es ein Gegenstand oder ein Mensch. Die Menschen konnten also, diese 10, die konnten nicht mehr in den Tempel gehen, sie konnten nicht mehr Gott anbeten. Sie waren ausgeschlossen. Jesus begibt sich auf einen Abweg. Und dann begegnet er diesen 10 Aussätzigen und da heißt es, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Ich finde das immer so spannend. Wir lesen manchmal so Bibeltexte und dann so eine, begegnen wir so einer Situation, da heißt es, wir lesen dann so, ja, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Das war ein bisschen anders. Sie haben Jesus aus der Ferne gesehen und sie haben geschrien, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie wussten, Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Immer wieder begegnen wir im Neuen Testament Menschen, die wirklich diese Lautstärke aufdrehen. Hier heißt es, sie erhoben ihre Stimme, das heißt, sie drehten die Lautstärke auf. Dass der blinde Bartimäus, und er hört, dass Jesus vorbeikommt und er fängt an zu rufen und zu schreien und die Leute sagen ihm, hör mal, weißt du nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt, sei leise, aber er geht nicht darauf ein, sondern er brüllt nur noch lauter. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder es sind andere Menschen, die nicht die Lautstärke aufdrehen, aber die ein Risiko eingehen. Die auf die gesellschaftlichen Konventionen pfeifen, um Jesus zu begegnen, um irgendwie Jesus näher zu kommen. Da ist diese Frau, die eine Blutkrankheit hatte. Die will unbedingt zu Jesus. Und sie kämpft sich und boxt sich durch die Menschenmenge durch, um irgendwie Jesus nur einmal am Gewand zu berühren. Oder da ist der Zachäus, dieser alte Knauserich, dieser mittelständische Zolleinnehmer, der alles tut, um Jesus zu sehen und auf einen Baum klettert. Eigentlich erniedrigend für einen Mann seiner Klasse. Komm doch mal zu Gott. Komm doch mal zu Gott und geh mal ein Risiko ein. Geh doch mal ein Risiko. Kämpf dich doch mal zu Gott durch. Dreh doch mal die Lautstärke auf. Dreh doch mal die Lautstärke auf. Und komm mit deinen Unreinheiten, mit deinem Aussatz, da wo du deine Aussätze hast, wo deine Ecken und Kanten sind, wo deine Mauern in deinem Leben sind. Komm doch mal damit zu Gott. Mit dem Dreck deines Lebens. Bring das doch mal zu Gott. Gott kann damit umgehen. Und Gott wird dich reinmachen. Gott wird dich reinmachen wie diese Aussätzigen. Und er wird das tun, was du selbst nicht tun kannst. Jesus begibt sich auf einen Abweg und er schafft einen Ausweg. Der Gang zum Priester. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist spannend. Jesus spricht kein Heilungswort. Im Lukas-Evangelium gibt es auch noch eine andere Episode mit einem Aussätzigen. Da berührt Jesus den Aussätzigen. Aber hier sehen wir nichts dergleichen, sondern Jesus sagt ihm einfach, geht hin und zeigt euch den Priester. Der Priester war damals in diesem Fall so etwas wie der TÜV. Also mein Auto muss jetzt im Februar durch den TÜV. Ich habe es lang von mir hergeschoben, aber jetzt muss ich spätestens übernächste Woche muss das Ding durch den TÜV. Der TÜV-Beamte schaut sich das Auto von unten an, ob alles stimmt, ob nichts wackelt, ob kein Öl irgendwo austritt. Und am Ende bescheinigt er mir hoffentlich, dieses Auto ist verkehrstüchtig für die nächsten 24 Monate. Und genauso war das mit dem Priester. Der Priester hat sich einen Hautausschlag angeguckt und sagt, okay, das ist nicht bösartig oder das ist bösartig. Da ist eine Vertiefung oder eine Erhebung. Und ich muss dich noch beobachten. Ja? Ich setze dich in Quarantäne oder in 14 Tagen kommst du nochmal zu mir. Und dann am Ende sagt der Priester, okay, du bist rein. Wie dieser TÜV-Beamte, du bist rein, Briefsiegel, du kannst wieder in die Gesellschaft und vor allen Dingen, du kannst wieder in den Tempel gehen und Gott anbeten. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Sie wurden rein, das heißt kultisch rein, sie konnten wieder in den Tempel, sie konnten wieder zu ihren Familien. Ich habe mich gefragt, wie muss das wohl für Jesus gewesen sein? Da sind 10 Leute, die erfahren eine dramatische Wende in ihrem Leben, aber nur ein einziger kommt zurück. 10-1. An 17 Stellen im Neuen Testament hat Jesus hat mal jemand gezählt, dass es heißt, Jesus heilte sie alle. Also alle, die zu ihm kamen, denen half er. Einmal wollte er einer Frau die Hilfe verweigern, einer syrophönizischen Frau. Jesus hat gesagt, sorry, du gehörst nicht zu meinem Aufgabengebiet. Aber diese Frau bittet ihn inständig, sie bleibt an ihm dran und Jesus hilft ihr bzw. ihrer Tochter. Also Jesus hat allen Menschen geholfen, aber nur einige wenige reagieren darauf und einige wenige finden wirklich den Weg zu ihm. Das sehen wir an Karfreitag, da bleiben nur einige wenige Menschen übrig. Jesus erwartet eine Reaktion, aber es ist nicht die Bedingung für seine Hilfe. Und Jesus ist uns hier ein Vorbild. Wir sind berufen, Menschen zu helfen. die gute Nachricht von Jesus Christus, das neue Leben, das Gott anbietet. Das ist unsere Verpflichtung, das Menschen weiterzugeben, Menschen zu unterstützen, für Menschen zu beten, Menschen praktisch zu helfen, unabhängig erstmal von der Reaktion der Menschen, einfach weil Gott diese Menschen liebt. Ein Gemeindegründer erzählt mal, der war neu in einer Stadt, hat die ersten Kontakte geknüpft und Freundschaften und dann sagte ihm jemand, hör mal, du willst doch nur, dass ich in deinen Club komme. Du willst doch nur, dass ich in deinen Club komme. Was machen wir denn, wenn die Menschen eben nicht in unseren Club kommen? In Anführungszeichen. Wir sind berufen, Menschen zu dienen und Menschen zu lieben, so wie Jesus Menschen geliebt hat. Jesus schafft einen Ausweg. Der dritte Weg ist der Rückweg. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu und dankte ihm. Und dann heißt es hier im Text, und das war ein Samariter. Das war ein Samariter, also das war, wir würden heute sagen, ein Kirchenfremder, der nichts mit Kirche und diesem frommen Getue zu tun hatte. Da heißt es, er war unterwegs und dann irgendwann merkte er, oh hoppala, da hat sich was getan an meiner Haut. Ich bin rein. Mein Leben hat sich gerade entscheidend gewendet. Er dreht sich um, er macht sich auf den Rückweg zu Jesus und er lobt Gott mit lauter Stimme. Das heißt, er hat verstanden, das ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern Gott hat hier eingegriffen. Und dann heißt es, er fällt Jesus zu Füßen. Er fällt ihm zu Füßen. Das heißt, er hat verstanden, er erweist Jesus eine Ehre, wie man sie nur einem König oder einem Gott erweist. Er versteht, Gott greift hier ein. Und das war dieser Kirchenfremde, der eigentlich keine Ahnung von Gott hat. Ich habe mich mal mit einer älteren Dame unterhalten, so eine kleine ältere Dame, das war ganz, ganz spannend, die eine Werkstatt betrieb, also eine Autowerkstatt. Und sie sagte, nee, ich bin keine Cashmaus. Ich bin keine Cashmaus. So ähnlich ist das hier mit diesem Samariter. Dann heißt es, er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. So übersetzt Luther. Andere Übersetzungen sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Und wenn wir das gegenüberstellen, dann wurden 10 gereinigt. 10 wurden rein, 10 wurden am äußeren Körper heil, aber nur einen hat die Rettung erfahren, die ganzheitliche Rettung an Körper, Seele, Geist, Beziehungen und so weiter. Vielleicht bist du wie dieser Mensch so keine Kirchmaus. Vielleicht bist du heute hier und hast dich irgendwie verirrt. Aber du hast so etwas wie diese Samariter erfahren, dass Gott dich in irgendeiner Weise berührt hat. Und ich staune immer wieder, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, was Menschen so erleben. Dinge, die sie nicht irgendwie wegdiskutieren können, nicht anders erklären können, als mit jemandem, der über sie wacht. Als mit einem großen Gott. Ich erinnere mich, ich habe mich mit einem jungen Mann unterhalten und er erzählte mir folgende Geschichte. Er war mit einer Gruppe unterwegs und sie wollten Skifahren gehen. Er hatte schon die Ausrüstung im Gegensatz zu den anderen. Und er dachte sich, okay, während die anderen die Ausrüstung noch ausleihen, werde ich schon mal auf die Piste gehen. Und irgendwas in ihm, irgendeine Stimme sagte ihm, du holst dir jetzt einen Helm. Einfach so. Und er geht und holt sich tatsächlich einen Helm. Sie verbringen den Tag auf der Piste und ich weiß nicht, wo sie unterwegs waren. Aber auf einmal irgendwo kam eine scharfe Kurve. Er hat diese Kurve nicht bekommen und ist aus dieser Kurve rausgeflogen. Mit ungeheurer Geschwindigkeit, frontal, mit dem Kopf gegen einen Baum. Und dieser Helm barst in 2 Teile. Er hat gesagt, ich bin erstmal ins Tal gefahren und hat so diese Helmhälften in seiner Hand gehalten Und er musste weinen, weil er gemerkt hat, ich hätte nicht mehr leben können. Und weil er gemerkt hat, da ist irgendjemand, irgendetwas, was wollte, dass ich weiterlebe. Dass irgendetwas, irgendjemand, der auf mich aufgepasst hat. Ich höre immer wieder so spannende Geschichten darüber, was Gott tut. Vielleicht bist du so wie dieser Samariter, ein Kirchenfremder, und du hast nicht mit Gott am Hut, aber du hast erlebt, dass irgendwie irgendwas dich bewahrt hat vor einem Unfall oder sonst vor irgendetwas, dich geleitet und geführt hat in deinem Alltag. Ich kann dir sagen, das war Gott. Das war Gott, der dir Freude in dem Leben geben möchte, der dein Leben erhalten möchte. Das war Gott. Vielleicht fällt es dir jetzt wie Schuppen von den Augen. Tritt doch wie dieser Samariter den Rückweg zu Jesus an. Den Rückweg zu Jesus und erlebe eine ganzheitliche Rettung. Nicht nur so punktuell in diesem Moment, wo du Gott erlebt hast, sondern eine ganzheitliche Rettung. Der Rückweg des Kirchenfremden. Und dann ist da noch ein vierter Weg. Der Schleichweg. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Also der fragt diesen armen Samariter, wo sind die 9? Wo sind deine Kollegen? Sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Jesus sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Dieses Prinzip Aktio gleich Reaktio geht doch nicht. Wo sind die restlichen 9? Das ist eine gute Frage, oder? Ich kann mir das so vorstellen, die 9 sind zu Priester gegangen, der Priester hat gesagt, ja, alles ist in Ordnung, sie sind wieder nach Hause zu ihren Familien. Sie haben ein Fest gefeiert, sie sind wieder ganz normal arbeiten gegangen. Und dann irgendwann kommt der Alltag und dann ist man beschäftigt, hat zu tun. Und Jesus? Na, den brauchten sie nicht mehr. Ja. Also Jesus war ja nicht mehr relevant, also hätte ja geholfen, aber das hat sie nicht mehr interessiert. Diese 9, die stehen für Christen, die Gott erfahren haben in ihrem Leben, die Gott erlebt haben, die von Gott berührt worden sind, die so viele Dinge in ihrem Leben mit Gott durchlebt haben. Aber irgendwie und irgendwann ist das Ganze mit Jesus so eingeschlafen. Irgendwann haben sie sich so entfernt und das Ganze vergessen. Diese 9 sind die typischen, ganz häufig die typischen KGEs. Das ist nicht EKG, nicht AEG, sondern KGEs, kindergläubiger Eltern, die im Prinzip so viele gute Sachen in die Wiege mitbekommen haben und irgendwie dabei waren und aktiv waren, aber dann irgendwann vergisst man das Ganze. Das Spannende an dem Schleichweg ist, der Schleichweg, der verläuft in verschiedenen Stufen. Die wenigsten Christen sagen von heute auf morgen, ich möchte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Die wenigsten Christen sagen, ich mache jetzt einen Cut und mit diesem Gott war es das, das ist aus. Sondern meistens ist das so ein Schleichweg, so ganz, ganz schleichend. Ja. Das ist so wie mit Haarwuchs. Ich zumindest merke nicht, wie meine Haare wachsen, aber ich weiß, dass sie wachsen. Ich weiß, dass sie wachsen. Und das merke ich, weil ich spätestens alle 6 Wochen zum Friseur muss. Man merkt es nicht, aber nach einer längeren Zeit merkt man das. Der Schleichweg verläuft in unterschiedlichen Stufen. Nehmen wir an, hier ist Jesus beim Wort, bei der Kanzel. Du hast vielleicht einen anstrengenden Job. Und so viele Dinge, man ist halt so beschäftigt und unsere Zeit ist auch wir bekannt dafür, dass man keine Zeit hat. Und man hat so viele Dinge um die Ohren, dass mit Gott, das ist alles so noch zusätzlich on top, wie soll ich das bewältigen? Und man geht einen Schritt von Jesus weg. Oder dann sind da in der Gemeinde Menschen, die haben dich vielleicht verletzt. Und das bringt dich nicht nur weg von der Gemeinde, sondern vielleicht auch weg von Jesus. Wieder einen Schritt weg von Jesus. Und also mal ganz ehrlich, jeden Sonntag in die Kirche zu laufen, so notorisch. Also, ich meine, wir haben ja alle auch andere Sachen zu tun. Wenn ich sonntags mal irgendwie spontan aus dem Bett falle, ja, dann komme ich mal. Aber der Schleichweg ist übrigens auch ein Privatweg, wo ich sage, mein Jesus, okay, mein Jesus, mein Glaube. Im Neuen Testament sehen wir immer nur unser Jesus und unser Glaube. Es gibt keinen Einzelkämpfer im Christentum. Man geht wieder einen Schritt. Oder das sind Dinge, wo du sagst, ja, das ist mir alles so ein bisschen zu eng. Vielleicht im ethischen Sinne irgendwie, das gefällt mir nicht. Ich meine, heutzutage, wer denkt noch so oder wer lebt noch so? Und man entfernt sich wieder einen Schritt. Oder das ist eine ungesunde Beziehung in deinem Leben. Das sind Menschen, die dich weg von Gott bringen. Oder ein Mensch, den du dich eingelassen hast, der dich eben nicht zu Jesus bringt, sondern weg von Jesus. Und so mit der Zeit, mit den Monaten und Jahren, man merkt es gar nicht, so ganz schleichend ist Jesus nicht mehr in deinem Leben präsent. So ganz schleichend ist er nicht mehr da, vergessen. Vielleicht steht es noch irgendwo auf dem Papier, aber das hat kaum mehr Bedeutung. Jesus begibt sich auf einen Abweg, um Auswege zu schaffen. Es gibt Leute, die nicht viel Ahnung haben von Gott und die machen sich aber auf diesen Rückweg, sie bewegen sich auf Jesus zu. Und dann gibt es diese Leute, die befinden sich auf dem Schleichweg. Das Spannende oder auch vielleicht Fatale, finde ich, an der Geschichte ist, da ist dieser Kirchenfremde, der nicht viel von Gott weiß, aber er geht auf Jesus zu. Er geht auf Jesus zu und langsam aber sicher kommt er Jesus näher und wird irgendwann bei Jesus ankommen. Aber da sind diese frommen Juden wahrscheinlich, die ganz nah an Gott dran sind eigentlich, aber die nicht auf Jesus zugehen, sondern die sich von Jesus entfernen. Vielleicht bist du eigentlich ganz nah an Gott dran, aber deine Richtung ist von ihm weg. Und wenn du so weitergehst, wenn du diese Ausrichtung weiter behältst, wirst du dich von ihm mehr und mehr entfernen. Ich weiß nicht, ob jemand die Straßen in Ludwigshafen kennt, die Hochstraßen. Kennst du jemand? Die Hochstraßen in Ludwigshafen. Also für mich, als ich nach Ludwigshafen gekommen bin, eine totale Katastrophe. Da hilft Orientierungssinn. Ich möchte ungefähr in den Norden oder in den Süden. Das bringt gar nichts. Ja? Bist du auf dieser Hochstraße, im Prinzip so wie eine Stadtautobahn. Und da kannst du links, halb links, rechts, halb rechts. Normalerweise kann man ja nicht links abfahren, aber da geht. Das ist total verwirrend. So wie auf einem Rollercoaster fühlt man sich da. Und wenn man erstmal auf so einer Straße ist, da kann man nicht einfach sagen, ja, ich kehre jetzt um. Das geht nicht. Da musst du erstmal ein paar Kilometer in eine Richtung fahren. Im Straßenverkehr gibt es ja dieses tolle Schild, dieses U-Turn-Schild, ja, dieser umgedrehte Pfeil. Du darfst hier umdrehen. Manchmal wünschen wir uns auf der Straße, ich möchte jetzt einfach umdrehen, es geht aber nicht. Und das Tolle bei Gott ist, du kannst immer umdrehen. Du kannst immer umdrehen. Du kannst zu jeder Zeit diesen U-Turn machen. Du musst nicht erst 5 Kilometer in die falsche Richtung fahren, wenn du das heute begriffen hast, dass deine Ausrichtung nicht stimmt. Du musst nicht erst mal ein paar Tage, paar Monate, paar Jahre weiter in die falsche Richtung hinleben, sondern du kannst heute sagen, ich drehe mich um zu Jesus und ich gehe wieder auf Jesus zu. Das wünsche ich dir, egal wo du bist. Du kannst heute einen U-Turn machen auf Gott hin. Du kannst den Rückweg antreten. Ich wünsche uns allen, dass wir auf Jesus zugehen und ihm immer näher kommen. Amen.